Magie. Zurück zu den Wurzeln. Dein Podcast für Naturverbundenheit und Spiritualität. Ich bin Nina Pfister. Herzlich willkommen zu meiner Folge 40, Ninas Magie. Und heute geht es um Weihnachten, Pflanzensymbolik zwischen Himmel und Erde. Und wenn die Folge rauskommt, ist ja der 15. Dezember. Das bedeutet, wir gehen jetzt sehr schnell schon auf die Wintersonnenwende und auf Weihnachten zu. Und auch die Rauhnächte warten auf uns, die Zeit zwischen den Jahren. Und noch kannst du dich ja bis zur Wintersonnenwende bei mir anmelden für deine Rauhnachtsbegleitung mit ätherischen Ölen, Pflanzen, Tarot und ganz viel Inspiration und Wissen rund um die Rauhnächte, die archaischen Rituale, die Ursprünge und auch mit Journaling-Fragen, die dich weiterbringen und wie du dich mit ätherischen Ölen wunderbar unterstützend begleiten kannst bei diesen Rauhnachtsenergien, damit du dich auf das neue Jahr schön ausrichten kannst und genau deine Energien zielgerichtet einsetzen kannst, dich einerseits erdest, aber auch nach oben verbindest, damit du deine Mitte findest und deine Weisheit, Zugang zu deiner Intuition findest, damit 2026 dein Jahr wird, in dem du wirklich weiterkommst und dich finden kannst, dich spüren kannst und dann im Endeffekt auch dich weiterentwickeln und dich verwirklichen kannst. Und heute möchte ich gerne mit euch über einige bekannte Pflanzen sprechen, die besonders jetzt eine Rolle zur Weihnachtszeit spielen. Als allererstes der ganz berühmte Weihnachtsbaum. Ich kann mir jetzt irgendwie nicht vorstellen, dass bei jemand kein Weihnachtsbaum steht. Egal ob klein oder groß, echt oder unecht. Oder zumindest als irgendwie ein Bild oder symbolisch. Irgendwie spielt doch der Weihnachtsbaum eine Rolle. In jedem Haushalt, würde ich mal so sagen. Also wenn ich nämlich mal schaue, was bei uns wieder immer bei diesen Weihnachtsbaumverkäufen los ist, wo man wieder an fast jeder Straßenecke dann alle Größen und Arten von Weihnachtsbäumen kaufen kann und wie das doch sehr nachgefragt ist, mir tut's immer ein bisschen leid um die ganzen Bäume. Ja, ich weiß, es sind Plantagen und sie werden extra angebaut dafür, aber trotzdem werden sie gefällt und dann verlieren sie ihre Nadeln und werden dann entsorgt von der Müllabfuhr. Ich habe ja persönlich einen Plastik-Weihnachtsbaum, der schon einige Jahrzehnte auf dem Buckel hat und daher sehr nachhaltig ist und ja, zwar auch jedes Jahr beim Aufstellen immer ein paar Nadeln, auch künstliche Nadeln verliert, aber ich mag ihn sehr und er ist sehr bunt geschmückt mit altem Schmuck aus Stroh von meiner Oma und dann aber auch noch zusammengesammeltes, geschenktes, gekauftes, schönes, buntes, glitzerndes, was man da so dann noch findet und an den Baum hängt und natürlich bunte Lichter. Und jetzt möchte ich nämlich auch ein bisschen was über diesen Brauch des Weihnachtsbaums und auch die Herkunft sprechen. Wir glauben ja auch, das ist sehr christlich. Schon Martin Luther hatte den Weihnachtsbaum und es ist alles, hat alles sehr stark mit dem Christentum zu tun. Dann muss ich dich enttäuschen. Nein, es ist tatsächlich was sehr Heidnisches, Paganes, was wir da in unseren Wohnzimmern stehen haben, was tatsächlich erstmal gar nichts, null mit dem Christentum zu tun hat. Aber wie so oft finden auch in unseren christlichen Alltag, in die christliche Kultur, eben in die christlichen Feste wie Weihnachten, aber auch andere, wie zum Beispiel Ostern oder so, findet man ja immer sehr stark heidnische Symbolik. Ich sage nur Ostern, Osterhase und Ei. Das hat auch nichts mit Jesus und seiner Auferstehung zu tun. Bedingt. Aber darum soll es heute nicht gehen. Es geht ja um Weihnachten. Und da können wir genauso sagen, was hat jetzt die Geburt Jesu? War da bei Jesu im Stall ein Weihnachtsbaum gestanden mit bunten Kugeln und bunten Lichtern? Und da können wir klar sagen, nein. Und interessant ist, dass das so alte Wurzeln hat, auch wieder tausende von Jahren, dass wir es gar nicht richtig zurückverfolgen können. Dass es einfach nur eine Quellenforschung ist, Vermutungen und in verschiedensten Kulturen auch verankert ist, dieser grüne Baum, im Winter grüne Baum. Die Laubbäume verlieren ja ihre Blätter bekanntermaßen. Und wenn ihr jetzt rausschaut und irgendwelche Bäume, die eben Laubbäume sind, die sind alle kahl jetzt. Bis auf wenige Ausnahmen, da hängen dann vielleicht nur ein paar braune Blätter dran. Aber grün sind die Nadelbäume. Und dazu zählt dann auch die Fichte oder die Tanne, was ja super gerne diese beiden Arten als Weihnachtsbaum benutzt werden. Die Fichte erkennt man daran, dass sie etwas mehr sticht. Also es heißt ja immer so schön, die Fichte sticht, die Tanne nicht. Und die Tanne ist schön weich, fast schon wirklich pelzig. Und hat auf der Rückseite der Nadeln auch so was Weiß-Graues. Also da sieht man auch den Unterschied. Und außerdem die sogenannten Zapfen, die bei der Fichte ja dann auf den Boden fallen und bei der Tanne eben nicht. Bei der Tanne verrotten die an den Nadeln selber, an den Zweigen. Das ist auch ein Unterschied. Aber das soll jetzt heute auch kein Thema sein. Also es geht um dieses Immergrüne im Winter, also für diese, vielleicht dieses Zeichen auch des ewigen Lebens, der Lebenskraft, die Kraft, die immer da ist, das Versprechen, dass das Leben da ist, während vielleicht draußen es nicht danach aussieht, weil es kahl und dunkel ist. Und da haben sich auch schon in vorchristlicher Zeit, zum Beispiel auch bei den Römern, aber auch bei den Germanen oder Kelten, die Menschen die grünen Zweige von verschiedenen Gehölzen ins Haus geholt. Es gibt auch Lorbeerzweige, Stechpalmen, Holly, ganz bekannt auch in England, also ganz beliebt auch. Und die ganzen Nadelbäume, Wacholder, genauso. Alles, was jetzt grün ist. Und grün bedeutet Leben, bedeutet Kraft. Und das nennt man auch Wintermaien. Also wieder Maienbaum im Mai für das Leben steht. So ist dann der Wintermaien dieses Immergrüne. Und dazu gehören eben die ganzen Nadelbäume, Stechpalmen, Wacholder, vielleicht auch der Buchsbaum und auch die Mistel. Um die soll es nachher auch ein bisschen gehen. Und tatsächlich war es so, dass dieser Weihnachtsbaum so heidnisch pagan war, dass es der christlichen Kirche sogar erstmal ein Dorn im Auge war und das verboten werden sollte, dass die Menschen dieses Heidnische, wo jetzt dann vielleicht Göttinnen und Göttern angehuldigt wurde, vielleicht auch der Frau Holle, der Percht und anderen Göttinnen, so hat man dann gesagt, die stehen ja alle mit dem Teufel, mit dem Satan im Bunde. Und das bedeutet, dieser Weihnachtsbaum wäre erstmal verteufelt. Weil die Menschen da Dinge dran gehängt haben, auch Essen oder Glitzerndes. Und sie haben vielleicht auch Zucker dran gehängt und kleine Püppchen für die Göttin. Und haben dann da auch Gebete geäußert und eben nicht in der Kirche. Und so hieß dann auch dieser Weihnachtsbaum erstmal Satans Kapelle, weil in einer Kapelle wird gebetet, zu Gott gebetet und beim Weihnachtsbaum wird zu Satan gebetet. So hat man zeitweise wirklich geglaubt und hat versucht, das zu verbieten, aber es hat nicht geklappt, wie die Leute, die sehr stark an ihrem Glauben hängen, an ihren Ritualen, an ihren Bräuchen, so hat man dann wohl auch einfach dann gesagt, okay, dann deuten wir das um und dann sagen wir, das ist jetzt fürs Christkind. Und dann ist dieser Baum des Lebens auch das Leben des Babys, Jesus, das wieder geboren wird. Und das ist jetzt natürlich ganz vereinfacht und es war jetzt nicht ganz so leicht und dann machen wir das einfach so. Ich habe das jetzt nur sehr schematisiert, vereinfacht dargestellt, aber ungefähr so muss man sich das vorstellen, diese archaischen Bräuche, die vorchristlichen, die oft schon da Jahrtausende alt waren, die kriegt man nicht so schnell aus den Menschen raus. So war das ja bei vielen anderen Festen und Bräuchen auch. Und deswegen war das dann auch viel einfacher von der christlichen Kirche, das Ganze dann christlich umzudeuten und den Menschen dann zu sagen, okay, ihr habt euren Weihnachtsbaum, aber wir sagen euch, was es eigentlich für eine christliche Bedeutung hat. Dann wurde das angenommen und nicht mehr so stark hinterfragt oder gegengehalten, sondern das war dann auch ein Zusatzaspekt für dieses Fest. Also so, by the way, wie sich das dann auch integriert hat, dieser etwas heidnische Weihnachtsbaum, an den dann auch die Göttinnenäpfel der Freier hingen. Das ist aber, wo ich tatsächlich mal, glaube ich, eine ganze Folge machen will mit der Bedeutung und der Symbolik der Äpfel. Das würde jetzt hier tatsächlich auch den Rahmen sprengen, weil da gibt es so viel zu erzählen. Aber so, die Kugeln sind dann diese Äpfel und alles, was wir jetzt vielleicht künstlich in Glas oder Plastik dranhängen, das war ja früher echt. Man hat dann echtes Zucker oder echte Äpfel drangehängt. Und es ist auch vergleichbar mit der Baum ist der Weltenbaum. Der Baum, der die Welt repräsentiert, der nach unten verwurzelt ist und nach oben ausgerichtet zu den Göttern, zu den Geistern, zu den Ahnen hin in den Himmel. Also wirklich diese Achse Erde-Himmel verbindet. Und Schamanen können dann anhand dieser Achse des Weltenbaums nach unten zu den Wurzeln reisen, schamanisch, oder auch nach oben entlang hinreisen, wie eine Art Himmelsleiter hinaufsteigen, was ja auch dann im Christentum auch ein Thema war, mit so einer Himmelsleiter hinauf, steht auch in der Bibel. Also man merkt auch wieder die Ähnlichkeiten. Und das sogenannte schamanische Reisen oder Astralreisen auch mit Hilfe dieser Vorstellung des Weltenbaums da ist. Und es gibt ja auch diese Vorstellung des Weltenbaums als Urbild der Welt an sich, der Schöpfung, wo dann in den Wurzeln und in den verschiedenen Zweigen und Abschnitten dann verschiedene Welten sind. Und es gibt auch Menschen, aber auch Götter oder Halbgötter und Wesen, die dann durch diese verschiedenen Welten reisen können und auch Infos mitbringen können, wichtige Dinge erfahren, die dann auch so für vielleicht die Menschen dann wichtig waren. Wir möchten was erfahren über unser Schicksal vielleicht auch. Und einfach auch Wissen über Pflanzen, Wissen über die Welt, das ja uns dann auch nutzt und wir uns dann auch Wissen und Weisheit aneignen können und uns weiterentwickeln können, Dinge erfahren können, die eigentlich göttlich sind. Und so ist dann diese Zeit, wo wir uns jetzt bewegen, in der Dunkelheit, auch zwischen den Jahren, das ist ein Übergang. Und dieser Baum symbolisiert auch den Übergang nach unten, verwurzelt und nach oben ausgerichtet. Und der Übergang heißt auch dann Neugeburt des Lichts. Die Eibe, übrigens ja auch ein immergrüner Baum, ist der Baum des Todes, der letzte im Kreis und der auch vielleicht diese heilige 12 zerstört, weil es der 13. Baum ist. Und so ist dann die Fichte, dieser Weihnachtsbaum, dann die Neugeburt, der Neuanfang. Die Fichte ist das Licht, das jetzt wieder kommt. Erst hat die Eibe uns den Tod gebracht, mit der Todesgöttin, zum Beispiel der Kelten Morrigan, also unter anderem. Es gibt ja viele verschiedene, aber bei den Kelten war es Morrigan zum Beispiel. Und jetzt wird das Licht wiedergeboren. Eine Wiedergeburt findet statt, ein Neuanfang. Und dafür steht dann auch die Fichte. Es ist, die Fichte heißt ja auch Rottanne und was ja dann auch fälschlicherweise als Tanne bezeichnet wird, Rottanne. Und dann gibt es aber auch die echte, sozusagen Weißtanne oder eben auch die Blautanne, kennen wir auch. Also das sind ungefähr so diese Tannen, die es dann auch gibt als Weihnachtsbäume. Ich weiß nicht, was ihr vielleicht für daheim einen habt, ob ihr mehr Fichten oder Tannen bevorzugt. Ja, und eine Pflanze, die ich eben auch schon kurz genannt habe, die auch stark für dieses zwischen Himmel und Erde den Übergang symbolisieren darstellt, ist die Mistel. Die Mistel, die oben auf den Bäumen wächst. Also ich habe jetzt gerade auch bei uns, bei mir im Kiefertäler Wald, da habe ich fast auf jeder Kiefer jetzt die Misteln entdeckt. Und diese weißen Beeren an den Misteln, die werden jetzt im Dezember reif. Also das ist jetzt genau die Zeit dieser weißen Mistelbeeren. Und die Mistel ist irgendwie sowas dazwischen. Man kann es nicht genau sagen. Sie ist irgendwie, sie ist ja so ein, sie kann ja nur mit dieser Symbiose leben, mit dem Baum zusammen. Also das ist ja wirklich dieses irgendwie nicht Pflanze und nicht Baum und sie ist irgendwie so dazwischen und kann eben, sitzt mit ihren Wurzeln auf dem Baum, hat also nicht irgendwie so Erdkontakt, ist dann mehr so nach oben ausgerichtet, aber ist ja dann auch nichts Halbes und nichts Ganzes. Also es ist eine sehr interessante Pflanze, die, also offiziell heißt die ganz normal Halbschmarotzer und sie nimmt das Wasser und die Mineralstoffe in dem Wasser dann auf, um sich zu ernähren, also saugt den Baum so ein bisschen aus und kann aber deswegen ja nur Halbschmarotzer selbst autark sozusagen, aber auch dank des Wassers, des Baumes, selber Photosynthese machen. Also sie kann sich eigentlich so halb, deswegen Halbschmarotzer, halb selber ernähren. Sie braucht den Baum und das Wasser und die Mineralstoffe darin, aber sie ist sehr grün. Und grün bedeutet, ich kann Photosynthese betreiben. Und das bedeutet Zucker herstellen. Also sie kann sich selbst mit Zucker ernähren. Sie ist kein Baum, sie ist kein Kraut. Sie ist irgendwie was dazwischen, zwischen Himmel und Erde. Und deswegen ist es eine sehr schamanische, magische, heilige Pflanze, um die sich auch ganz viele Mythen ranken und Rituale und Geschichten und was auch tausende von Jahren zurückgeht. Und natürlich auch wieder, dann ist ja klar, mit dem Teufel auch in Verbindung gebracht wird, weil halt auch so die Druiden damit auch gezaubert haben. Aber man muss auch sagen, auch, ich bin ja auch in der Phytotherapie daheim, die Mistel ist eine wunderbare Pflanze, die auch bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen hilft, also beim Blutdruck ausgleichen und für Arteriosklerose, aber auch an sich bei Krebstherapie eingesetzt werden. Also natürlich auch, Achtung, nicht selbst Medikamente, nicht selbst ausprobieren einfach, mir fällt gerade das Wort nicht ein, sondern einfach dann doch gucken, dass man Fertigpräparate dann zu sich nimmt. Aber es ist auch wirklich eine heilende Pflanze und das wussten auch schon die Menschen, aber auch die Tiere, die wissen das auch instinktiv, wissen das und volksmedizinisch wird das immer noch so eingesetzt. Also das ist auch sehr interessant. Also die Mistel ist einfach dieses Heilige zwischen Himmel und Erde, eine Pflanze des Übergangs, eine Schwellenpflanze, die eben tatsächlich jetzt in dieser Zeit auch. Und man kennt es ja auch jetzt gerade im englischsprachigen Ländern, da kennt man das ja under the mistletoe, wo man sich dann küssen darf, ohne Konsequenzen befürchten zu müssen, weil wir befinden uns ja in einer Zauberwelt, in der andere Gesetze gelten, in der andere, die Anderswelt regiert und die Naturgesetze außer Kraft gesetzt werden. Das kennen wir jetzt hier nicht so in unseren, also ich kenne das jetzt auch nur aus den ganzen Filmen oder Geschichten, aber trotzdem kennen wir, dass wir hier auch mit Misteln durchaus die Häuser schmücken oder auch an der Tür einen Kranz aus Misteln haben. Eben wegen dieser Schwellenzeit. Eine andere sehr bekannte Pflanze, die auch für diesen Übergang zwischen Himmel und Erde, für die Kommunikation mit der Anderswelt auch steht, ist die Hasel, die Haselnuss, der Haselstrauch. Und natürlich kennen wir es ja auch ganz bekannt, 3 Haselnüsse für Aschenbrödel, aber auch selbst in der Grimmschen Variante gibt es ja auch den Haselbaum, der auf dem Grab der Mutter wächst und zu der Aschenputtel immer geht, zum Grab, wo die Hasel wächst und die Hasel, die schenkt ihr dann die Kleidung für den Ball, damit sie ihren Prinzen bekommt. Bäumchen, rüttel dich und schüttel dich, wirf Gold und Silber über mich, kennen wir ja, ne? Nicht jetzt an die Disney-Variante denken, da ist dann eine Fee dafür verantwortlich, dass sie eingekleidet wird. Also die Haselnuss, der Haselstrauch, auch hier ein Symbol des Übergangs zwischen den Welten der Lebenden und der Toten. Und das ist auch die Zeit, in der an sich auch früher der Toten gedacht wird. Ein Ahnengedenken, auch Speisen gekocht und bereitgestellt wurden, die früher den verstorbenen Familienmitgliedern gut geschmeckt haben. Und das ist, finde ich, auch diese Zeit, wo wir mal, auch wenn du vielleicht Weihnachten nicht so gerne feierst, weil es vielleicht stressig ist und Familie und Verpflichtungen und, aber dann denk mal dran, an dieses etwas Archaische. Ursprüngliche, der Übergang des Jahres, der Übergang von der Dunkelheit wieder ins Licht. Der Übergang vom alten ins neue Jahr und der Übergang auch vom Leben in den Tod und dann wieder ins Leben hinein. Man hat ja auch schon früher geglaubt, dass Seelen wiedergeboren werden können, sogar sich in der Familie wieder verkörpern können in den Babys. Und das ist so eine schöne Vorstellung, dass wir sagen, die Seele lebt ewig, wie der immergrüne Baum. Und dann haben wir diese Pflanzen, die uns daran erinnern. Es gibt diese Schwellenpflanzen. Und die Hasel, die ist die Verbundenheit. Mit Hilfe der Hasel können wir mit der Anderswelt kommunizieren. Kann dann zum Beispiel auch hier Aschenputtel im Märchen mit ihrer Mutter dann wieder sprechen. Also an sich auch natürlich sehr wichtig, auch in der Phytotherapie, jetzt genau zu der Winterzeit, wo oft die Menschen auch Nährstoffmangel hatten, waren die Haselnüsse, weil die wirklich diese fetten Öle auch enthalten, die wirklich viel Energie enthalten, die waren sehr nahrhaft. Und sie haben oder sie können auch den Blutdruck erhöhen, was dann vielleicht für Menschen mit hohem Blutdruck nicht so gut ist, aber oft hat man, wenn man so friert und einem kalt ist, dann hat man so gar keine Energie. Und die Energie kommt wieder, wenn der Blutdruck steigt, wenn wir Nahrung zu uns nehmen, was Fettes, was Nährstoffreiches und was uns wieder eine Lebenskraft zurückgibt. In dem einen Buch, das ich auch immer wieder sehr gerne verwende, ich schreibe es auch in die Shownotes, Die Magie der Sonnenwenden von Wolf-Dieter Stoll, da steht unheimlich viel Wissenswertes drin über diese ganzen Sonnenwendzeiten, über die Kräuter, Pflanzen, Rituale, Bräuche. Da habe ich auch was Schönes gefunden über die Hasel, dass hier junge, gebärfähige Frauen mit Haselrutenbesen berührt werden oder eben ganz sanft geschlagen werden mit diesen Haselruten, um dann es den Ahnenseelen zu ermöglichen, die in den Haseln drin sind, weil das ist ja hier diese Kommunikationspflanze zwischen Himmel und Erde, zwischen Tod und Leben. Und dann hat man geglaubt, dass in diesen Haselruten die Ahnenseelen sind. Sprich auch wie die Mutter von Aschenputtel. Und dann hat man junge, gebärfähige Frauen mit diesen Haselrutenbesen berührt, damit sie, wenn sie dann schwanger sind und das Kind bekommen, die Ahnenseelen wieder gebären. Damit sie sich wieder in der Familie, in der Sippe wieder verkörpern. Und hier steht auch, dass das Wort Enkel etymologisch auch aus dem Althochdeutschen Eniklin kommt und eben kleiner Vorfahre, kleiner Ahn bedeutet. Also wirklich, dass man sagt, dass die Großmutter, die dann gestorben ist, über den Haselstrauch als Seele wieder in die Mutter hineinfährt und als Enkelin dann sich wieder selbst verkörpert. Das ist eine sehr schöne Vorstellung, dass es so ein Kreislauf ist. Und oft, das ist ja tatsächlich auch genetisch, wenn man das so beobachtet, vererben sich ja Eigenschaften, jetzt nicht nur Krankheiten, positives oder Aussehen oder irgendwelche Fähigkeiten über die zweite Generation. Das heißt, es lässt immer eine Generation aus. Und dann ist es immer jede zweite Generation und deswegen ähneln sich dann vielleicht Enkelin und Oma mehr als vielleicht Mutter und Tochter. Das ist ganz interessant. Vielleicht hat man das auch mal beobachtet und dann auch sich das so erklärt, dass die Großmutterseele dann wieder in die Enkelseele sozusagen sich hineingebärt. Also das ist schon interessant, wie so diese archaischen Vorstellungen. Und heute sind ja auch Nüsse und Äpfel immer noch sehr typisch für die Weihnachtszeit und in der Winterzeit. Und es ist eine super wichtige Nahrungsquelle auch für die schon die Steinzeitmenschen gewesen, die eben auf der Suche nach Nahrung waren, damit sie nicht verhungern und überhaupt auch vielleicht erfrieren und nicht genug Energie haben. Und das haben wir ja heute nicht mehr. Wir gehen in den Supermarkt und haben hier ewig viele Nahrungsmittel zur Auswahl und haben die Möglichkeit, uns voll zu essen, ohne dass wir jetzt Sorge haben müssen, dass wir da verhungern. Und das sind so diese alten Geschichten dazu. Und deswegen dürfen wir uns auch wieder ein bisschen, mein Podcast heißt ja auch Zurück zu den Wurzeln, an die Wurzeln erinnern. Woher kommt das eigentlich, diese Bräuche? Woher kommen diese Rituale, ne? Woher kommt denn der Weihnachtsbaum, die Märchen mit den Nüssen, die Vorstellungen, aber auch der Mistelzweig, die Mistelbeeren, diese Geschichten. Und wenn wir uns das nächste Mal hören, ist schon 2026. Und deswegen wünsche ich dir jetzt eine wundervolle Weihnachts- und Rauhnachtszeit. Vielleicht sehen wir uns auch bei den Rauhnächten. Ihr könnt euch noch anmelden bei mir zur Rauhnachtsbegleitung. Schreibt mir einfach eine Nachricht über Instagram, über WhatsApp oder per Mail und bucht ein Jahrestarot-Reading bei mir, um euren Ausblick für 2026 zu finden und euch zu orientieren und euch Impulse geben zu lassen. Und ich wünsche euch eine wundervolle Zeit der Übergänge. Bis nächstes Jahr. Das war Ninas Magie. Zurück zu den Wurzeln. Dein Podcast für Naturverbundenheit und Spiritualität. Bis wir uns wieder hören, mögest du gesund bleiben.